Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Mein heutiger Gast ist Jonathan Neuscheler. Für alle, die Jonathan noch nicht kennen, Jonathan hat nach seinem BWL-Studium und etwas Berufserfahrung bei einer großen deutschen Bank ein Startup für Aktienanalysen gegründet. Inzwischen ist er dort zwar wieder ausgestiegen, aber Jonathan ist der Materie treu geblieben. Auf seinem Blog Abilitato teilt er weiterhin seine Leidenschaft zur Börse. Unser Thema heute, über das Jonathan und ich sprechen, das wurde von euch bestimmt. Denn wir haben im Vorfeld gefragt, welche Aktie interessiert euch aktuell am meisten, was wollt ihr wissen, und das Ergebnis war Realty Income. Deshalb haben Jonathan und ich uns heute diesen Wunsch angenommen und Realty Income für euch etwas beleuchtet. Ich habe das Unternehmen aktuell auf der Watchlist, Jonathan hat sogar im Depot, deshalb hat das zufälligerweise auch super gepasst und wir hoffen, dass das Ganze eurem Wunsch entsprochen hat, vor allem denen, die sich das Ganze dann auch bei uns im Fragesticker bei Instagram gewünscht haben, auch für die Zukunft. Sehr, sehr gerne jederzeit Podcast-Wünsche für Themen an uns schreiben und ich versuche mich dann dem Ganzen anzunehmen. Auch jetzt an die sich das gewünscht haben, sehr, sehr gerne Feedback zur heutigen Folge, denn das ist ja quasi das erste Mal, dass wir jetzt so lange über eine einzelne Aktie sprechen. Dazu haben wir aber neben Realty Income auch noch ein, zwei weitere User-Fragen gesprochen, zum Beispiel, was Jonathan von hohen Dividenden hält und welche Aktien er derzeit in seinem Depot am höchsten gewichtet hat. Viel Spaß beim Zuhören. Jonathan, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dich bereit erklärst, bei uns zu Gast zu sein. Ich freue mich.
Ja, hey Lukas, danke, dass ich zu Gast sein darf. Ist eine Ehre, habe ja schon einige eurer Podcasts gehört und freue mich, dass ich jetzt heute auch mal einen aktiven Part sein darf.
Cool, wir hatten ja schon mal Kontakt gehabt und die Leute, ich habe es gemerkt, als ich geschrieben habe, dass wir mit dir eine Folge aufnehmen. Hast auf jeden Fall auch eine schöne Fanbase auf Social Media an Leuten, die dann direkt Feuer und Flamme sind. Einige haben mich auch geschrieben, ja, mit dem Jonathan, da gibt's doch auf jeden Fall mega viele interessante Themen auf meinen Fragesticker von wegen Themenwunsch. Deshalb, denke ich, machen wir vielen Leuten da auch eine Freude mit. Und auf diesen Fragesticker war die meistgenannte Aktie, über die wir sprechen sollen, war Realty Income. Das habe ich vorher mit dir abgestimmt und du hast direkt gesagt, ja, können wir gerne machen. Und so umso besser, dass wir den Community-Wunsch erfüllen können. Bevor wir damit anfangen, möchte ich den Disclaimer, der normal ausführlich immer am Ende kommt, dieses Mal einmal ausdrücklich wiederholen vorab, wenn wir jetzt hauptsächlich über eine Aktie sprechen. Denn bitte kauft oder verkauft jetzt keine Realty-Income-Aktien aufgrund dieser Podcast-Folge und wegen dem, was Jonathan und ich sagen, sondern macht euch selbst ein eigenes Bild und trefft dann eigene Kaufentscheidungen. Denn Jonathan ist zum Beispiel auch selbst Aktionär und das bringt jetzt nichts, wenn er da blind nachkauft und dann verkauft der Jonathan irgendwann und dann das bekommt er auch nicht mit und hat vielleicht auch andere Gründe zu investieren und so weiter und so fort. Deshalb auf keinen Fall einfach blind nachkaufen. So, haben wir das abgehakt, Jonathan? Dann willst du da noch was hinzufügen, was diese Thematik angeht mit dem blind nachkaufen?
Nein, du hast es gut gesagt, Lukas. Ich glaube, die wichtige Botschaft ist einfach, und die wird den allermeisten Zuhörern und Zuhörerinnen auch bekannt sein, dass es halt hier eine Informations- und Unterhaltungsveranstaltung und keine Anlageberatung. Und es ist ja auch total wichtig, wenn man so einen Podcast hört, ich höre ja selbst auch ganz viele Podcasts, dass man das eben immer als ja eine interessante oder inspirierende Quelle sieht und das dann als Start sieht, um eigene Recherchen zu tätigen. Na, und nicht dann direkt irgendwie so einen Tipp nimmt und sagt, komm, das lege ich mir jetzt ins Depot, sondern das Ganze erweitern, eigene Recherchen machen, weil wenn man sich etwas fundiert anschaut, hat man langfristig auf das ganze Depot geblickt wahrscheinlich auch viel mehr Freude, als wenn man dann quasi abhängig ist, wie du ja gesagt hast, sondern steht man auch hinter seinen Werten, an denen man sich beteiligt hat.
Absolut. Und die Tatsache, dass wir es jetzt ansprechen, zeigt auch, es ist nicht, weil wir es rechtlich müssen. Die rechtlichen Pflichtworte, die kommen am Ende von mir. Das waren jetzt unsere eigenen Worte, einfach weil wir es wirklich auch so meinen, nicht nur weil wir es müssen, sondern einfach weil es auch sehr wichtig ist. So, aber jetzt zum Inhalt und um wirklich alle Hörer mitzunehmen am Anfang. Jonathan, was macht denn Realty Income überhaupt?
Ja, also es ist ein US-amerikanisches Immobilienunternehmen, eine REIT-Gesellschaft, die vor allen Dingen in Gewerbeimmobilien investiert nach dem Buy-and-Hold-Prinzip. Also es werden laufend neue Grundstücke und Gebäude erworben. Die werden dann gehalten, die werden nicht mehr verkauft nach einem Jahr, sondern das ist ein sehr langfristiger Ansatz mit dem Ziel, eben ein Portfolio aufzubauen, ein werthaltiges Portfolio aufzubauen, das laufend mehr Cashflow einbringt, also in Form von Mieteinnahmen. Und davon wird dann tatsächlich auch der größte Teil wieder über monatliche Dividenden an die Aktionäre weitergegeben. Insgesamt ist das eine super schlanke Unternehmensstruktur, denn diese Spezialform des REIT-Unternehmens hat halt steuerliche Vorteile. Das heißt, auf Ebene von Realty Income fallen keine Steuern an auf den Gewinn, der da erwirtschaftet wird. Im Gegenzug hat sich das Unternehmen aber verpflichtet, so lautet eben diese spezielle Rechtsform, den Großteil des Gewinns dann auch immer auszuschütten, sodass die Besteuerung dann auf Anlegerebene über die Dividenden erfolgt. Und damit soll halt die Immobilienanlage über solche REIT-Gesellschaften einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht werden, denn den Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung in einer angesagten Lage, der ist halt so teuer, dass sich den nicht jeder und vor allen Dingen auch nicht sofort leisten kann. Und um da eine Gleichbehandlung herzustellen, was die steuerlichen Auswirkungen angeht, wurden eben diese REIT-Gesellschaften steuerlich begünstigt, aber sie dürfen das dann nicht nutzen, um immer mehr im Unternehmen anzusammeln, sondern es erfolgt ja trotzdem die Besteuerung über die Dividenden, die dann ausgeschüttet werden. Was bei Realty Income noch ganz wichtig ist, da handelt es sich um ein sogenanntes Triple-Net-Lease-Immobilienunternehmen. Das klingt erstmal kompliziert, dahinter verbirgt sich aber eine einfache Regel, und die lautet, dass die Modernisierung und Instandhaltung der Gebäude auf den Mieter übergeht. Ja, also wenn der Mieter zum Beispiel eine Starbucks-Filiale ist und da regnet es zum Dach rein, dann wäre das halt Aufgabe des Mieters, das Gebäude instand zu halten. Und Realty Income ist im Wesentlichen eigentlich nur ein Kapitalgeber, hat relativ wenig Aufwand mit den Gebäuden, weil das eben alles an die Mieter ausgelagert ist. Und das führt natürlich auf Gesellschaftsebene schon wieder dazu, dass viele Cash-Abflüsse eliminiert werden, wie wir schon bei Steuer gesehen haben, wo nichts abfließt auf Unternehmensebene, fließt jetzt auch für Modernisierungen und Instandhaltung nichts ab. Und das in Summe führt eben dazu, wir haben da noch eine geringe Verschuldung, sodass auch wenige Zinsen bezahlt werden müssen, dass wirklich von diesen knapp 4 Milliarden Mieteinnahmen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, etwa 3 Milliarden dann auch an AFFO, also sozusagen ausschüttbarem Cashflow, übrig bleiben, die dann auch eben zu einem sehr, sehr großen Teil auch über diese monatlichen Dividenden ausgeschüttet werden.
Du hast jetzt schon einige interessante Anknüpfungspunkte für mich erwähnt. Ich würde gerne anfangen beim Portfolio. Das Unternehmen hat ja in den letzten Jahren mächtig expandiert. Fünfstellige Anzahl Immobilien, davon größtenteils USA, aber zuletzt auch immer mehr Europa. Zum Beispiel 2022 kam in Italien im Großmarkt der Metro dazu. Anfang dieses Jahr war es, glaube ich, auch Decathlon-Filialen. Auch in Deutschland, da waren sie zuvor gar nicht so aktiv. Was würdest du sagen, wann wird es dann irgendwann zu groß oder gibt es das überhaupt in dem Fall zu groß oder wie gibt es da Richtlinien, wo du sagen würdest, okay, das ist so eine gute Größe für so ein Unternehmen, wo es dann nicht mehr größer werden sollte?
Ja, wir sind jetzt tatsächlich mittlerweile bei über 15.000 Standorten angekommen. Das hat natürlich für Investoren erst einmal viele Vorteile, weil das Unternehmen nicht mehr davon abhängig ist. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig für das Verständnis. Realty Income ist kein Wohnimmobilienunternehmen, sondern hier geht es um Gewerbeimmobilien und im Speziellen und größtenteils eben um Handelsimmobilien. Was kann man sich darunter vorstellen? Sogenannte Dollar Stores, ist jetzt schwer, da in Deutschland ein vergleichbares Konzept zu finden, vielleicht am ehesten noch so etwas wie Teddy. Aber da in den USA ist das eben weit verbreitet, dass gerade in den ländlicheren Gegenden, denen die Einkommen nicht so hoch sind, sehr preiswerte Gebäude errichtet werden. Und das sind dann auch oftmals börsennotierte Unternehmen wie Dollar General beispielsweise. Und dann dort viele Produkte für $1, $2 oder $5 erhältlich sind und damit eben Leute, die aufs Geld schauen müssen, sehr preiswert einkaufen können. Das ist der größte Mieter, Dollar General, der macht aber nur 3,8% aller Mieten aus, mit halt all den Standorten, die sie über die USA betreiben. Dann gibt es viele Supermärkte, die Mieter sind, Baumärkte, Apotheken, Fastfoodketten, Restaurants, Fitnessstudios und auch Autoservice-Unternehmen, wo also irgendwie ein Ölwechsel durchgeführt wird oder Reparaturen gemacht werden. 80% entfallen also auf das Handelssegment und die meisten Mieter betreiben Geschäftsmodelle, die serviceorientiert sind, also die beispielsweise angesprochene Autoreparaturwerkstatt oder das Fitnessstudio, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, das wäre der Dollarstore, oder die eben Güter des täglichen Bedarfs anbieten, der Supermarkt. Und durch diese Kombination hat man auf Ebene von Realty Income eine permanent hohe Auslastung. Also in den letzten 20 Jahren ist die Vermietungsquote niemals unter 96% gefallen. Das Finanzkrise inkludiert, das die Corona-Pandemie inkludiert. Und das zeigt einfach, dass es ein sehr robustes, krisensicheres Geschäftsmodell ist. Und da macht sich diese Größe natürlich positiv bemerkbar. Es gibt jetzt aber, wie du gesagt hast, schon auch Probleme, weil wir sind bei einer Marktkapitalisierung von knapp 50 Milliarden Dollar angekommen. Dann kommen noch etwas über 20 Milliarden Dollar Schulden dazu, sodass der Unternehmenswert bei etwa 70 Milliarden Dollar liegt. Und wenn du schon ein 70 Milliarden Dollar Portfolio verwaltest mit über 15.000 Standorten, dann wird es natürlich sehr schwierig, über Zukäufe immer noch prozentual stark zu wachsen, weil du ja dann diesen berühmten Schneeball hast, der halt zur Lawine wird. Irgendwann gehört dir quasi jeder einzelne Supermarkt in den USA so. Und das heißt, da gibt es halt so eine natürliche Wachstumsgrenze, die es jetzt allerdings noch nicht erreicht, nur wird es halt prozentual gesehen, also das prozentuale Portfoliowachstum aufrechtzuerhalten. Das wird immer schwieriger. Und deswegen hat jetzt, wie du schon angesprochen hast, Realty Income verschiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, um weiter stark wachsen zu können. Eine davon ist die geografische Expansion nach Europa. Das ging erst über Großbritannien, jetzt mittlerweile auch Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter und so fort. Es geht auch über den Eintritt in neue Sektoren. Zum Beispiel haben sie sich jetzt am Bellagio Hotel in Las Vegas beteiligt, also eine Mischung aus irgendwie Vergnügung, Glücksspiel, aber ein sehr hochwertiges Objekt. Und das geht auch darüber, dass jetzt zunehmend Wettbewerber geschluckt werden, denn Realty Income hat schon immer eine sehr solide Bilanz, ist auch sehr groß und kann es sich damit natürlich leisten, Konkurrenten, die irgendwie in die Krise gekommen sind, weil sie vielleicht falsch finanziert haben, dann an der Börse immer weiter absinken im Kurs, da dann ein Übernahmeangebot zu machen. In der Regel ist das ein Zusammenschluss, dass also dann die Aktionäre des übernommenen Unternehmens Realty Income Aktien bekommen und dann an dem neuen gemeinsamen Unternehmen beteiligt sind. Und das ergibt halt für Realty Income auch Sinn, weil sie so oftmals sogar noch günstiger wachsen können, als wenn sie diese ganzen Standorte einzeln ankaufen würden. Ja, aber du hast schon recht, das wird jetzt echt immer mehr zum Problem. Da gibt es eine Kennzahl dafür, die heißt Selectivity, oder wie würde man da in Deutsch sagen, halt die Quote der Objekte, die sie sich anschauen, wie viele sie dann davon tatsächlich kaufen. Ja, und das war viele Jahre im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das heißt, die haben von 100 Angeboten, die sie sich angeschaut haben, halt bei 5 zugeschlagen. Und jetzt sind wir zuletzt aber auf etwa 10-15% gestiegen. Und das ist halt durchaus ein bedenkliches Signal. Das muss jetzt noch nicht gefährlich sein, aber es könnte halt darauf hindeuten, dass dann zunehmend auch Objekte mit einer nicht mehr ganz so guten Qualität ins Portfolio kommen, nur damit der Wachstumskurs aufrechterhalten werden kann. Es kann aber auch an einem anderen Faktor liegen, nämlich dass aktuell mit den gestiegenen Zinsen einige Wettbewerber einfach ausfallen als potenzielle Käufer, weil die erstmal ihre Bilanz aufräumen müssen und dann natürlich deshalb Realty Income öfter zum Zug kommt. Na, das wird die Zukunft zeigen und das sollte man dann eben als Aktionär oder als Interessent weiterhin auf die Entwicklung von Kennzahlen wie die Vermietungsquote beispielsweise schauen, um sicherzustellen, dass sich da das Portfolio eben nicht verschlechtert.
Du hast ein paar ganz wichtige Dinge angesprochen, die hohe Vermietungsquote, dann auch die Konkurrentenübernahme, die mit Sicherheit aktuell, wo ja Immobilienfirmen so ein bisschen mehr leiden wegen der Zinsproblematik, auch wichtig ist, wenn man da so einen großen Faktor hat, so ein ein bisschen Burggraben auch gegenüber kleinen Unternehmen. Wie würdest du jetzt die Lage einschätzen für Realty Income? Sind da die Zinsen schon ein bisschen ein Problem, gar kein Problem? Oder sind sie vielleicht sogar eine große Chance, weil eben schwächere Mitbewerber dann noch besser geschluckt werden können?
Ja, da gibt's keine ganz leichte Antwort darauf. Generell würde ich empfehlen, erstmal so ein bisschen die Nettoverschuldung ins Verhältnis zum EBITDA zu setzen, also dem Ergebnis vor Zinsen. Da müssen Sie zwar etwas abführen vor Steuern und vor Abschreibung. Und da liegt Realty Income bei einem Wert von etwa dem fünffachen EBITDA. Na, es gibt ja generell immer die Daumenregel, alles bis zum dreifachen EBITDA ist noch Investment Grade, ist grundsätzlich eine solide Finanzierung. Bei Immobilienunternehmen darf das schon höher sein, weil wir haben ja nicht die Schwankungen eines Industrieunternehmens, wo je nachdem, wie die Konjunktur gerade steht, mehr oder weniger Aufträge eingehen, sondern wir haben ja den Track-Rekord über die permanent hohe Vermietungsquote. Die Mieter sind ja auch verpflichtet, die Miete zu bezahlen, solange sie nicht in die Insolvenz rutschen. Und deswegen haben wir also sehr planbare und sichere Cashflows, die dem Unternehmen zufließen, und dadurch ist eine etwas höhere Verschuldung absolut in Ordnung. Die liegt bei Realty Income beim fünffachen EBITDA ein bisschen darüber, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das unter vielen Privatanlegern sehr beliebte Wohnimmobilienunternehmen Vonovia war jetzt teilweise in den letzten Jahren beim 14- oder 15-fachen EBITDA als Verschuldung. Ne? Also so ein dreimal so hoch im Verhältnis zum eben operativen Gewinn vor Abschreibung. Und Vonovia muss ja auch eine Menge in die Instandhaltung und Modernisierung investieren. Ja, das muss Realty Income nicht. Und deswegen kann man also schon sagen, verglichen mit anderen Immobilienunternehmen ist die Bilanz sehr solide. Es gibt hier also keine unmittelbare Gefahr. Sie haben ein Investment-Grade-Rating, Sie haben die Fälligkeiten schön gestückelt. Was heißt das, dass über viele Jahre hinweg jedes Jahr nur ein kleiner Teil refinanziert werden muss, also durch neues Fremdkapital ausgetauscht werden muss. Und dadurch macht sich ein Zinsanstieg auch nicht sofort bemerkbar, zumindest nicht in der vollen Wucht, sondern das wird halt geglättet, dann die Finanzierungskosten werden geglättet über viele Jahre. Es gibt auch daraus Chancen, und zwar ist es so, dass wir typischerweise immer dann hohe Zinsen haben, wenn wir einfach generell auch eine hohe Inflation haben. Das ist ja ein Instrument, wie die Notenbanken eben reagieren, um die Inflation wieder einzufangen. Und in so einer Phase der hohen Inflationsraten gibt es auch ein stärkeres Mietwachstum, sodass da also ein teilweise Ausgleich stattfindet. Das heißt, Realty Income bekommt ja dann jedes Jahr auch zusätzlich höhere Mieterträge, kann damit steigende Zinsaufwendungen ausgleichen. Und insofern sieht man, wenn man beispielsweise auf diese wesentliche Ertragskennzahl schaut, das ist der AFFO je Aktie, also nochmal kurz erklärt, man schaut sich an, wie viel das Unternehmen am Jahresende mehr in der Kasse hat gegenüber dem Jahresanfang. Allerdings berücksichtigt man dabei keine Zukäufe und keine Verkäufe. Was wird noch nicht berücksichtigt? Bereits ausgeschüttete Dividenden. Es ist also sozusagen die maximal tragbare Dividendenausschüttungshöhe. So könnte man das formulieren, was sich das Unternehmen leisten könnte, ohne dann an die Substanz zu gehen, irgendwelche Objekte verkaufen zu müssen oder dergleichen. Und diese Ertragskennzahl AFFO je Aktie, die liegt auf Rekordniveau und hat also keinen Einbruch zu sehen jetzt, nur weil die Zinsen gestiegen sind. Ja, deswegen, das macht sich schon ein klein bisschen bemerkbar, weil jetzt diese ersten ganz günstigen Kredite etwas teurer refinanziert werden müssen, aber durch die Stückelung und durch die zusätzlichen Mieterhöhungen wird das dann ausgeglichen, sodass wir insgesamt hier also weiterhin auf einem Rekordniveau sind.
Ja, du hast ja auch angesprochen, die Diversifizierung ist da auch in jeglicher Hinsicht eben gegeben, nach Ländern, nach Zeitpunkten, und dann trifft das Unternehmen einfach nicht mit einem Schlag, mit voller Wucht dann entsprechend. Anderes Thema, Ausschüttung, Dividendenrendite, haben wir eben auch schon kurz gestreift. Darum drehen sich natürlich viele Fragen. Aktuell haben wir eine Dividendenrendite von um die 6%. Und das Besondere und vielleicht auch das Beliebte an Realty Income ist, die zahlen monatlich aus, haben sich die Bezeichnung im Englischen sogar rechtlich schützen lassen, dass sie eben die monatlichen Auszahler sind, und darauf setzen sie auch. Aktuell haben sie sogar erhöht, was ab April dann zum Tragen kommt. Und schütten eben die 6% aus. Ist es jetzt für dich so, der Investment Case auch, dass du sagst, okay, am Horizont irgendwo ist vielleicht absehbar, dass das Wachstum irgendwann schwächer werden könnte, aber schon jetzt ist diese Auszahlung so stark, wenn die so stabil ist, wenn die Kennzahlen so super sind und wenn ich die 6% so stabil bekomme, dass es einfach auch schon so eine super Basis ist, dass mir das schon zum großen Teil ausreicht? Oder sagst du dann, okay, wenn das Wachstum dann abflachen sollte oder die Qualität des Wachstums, wie du eben auch beschrieben hast, weil sie einfach zu viele Immobilien kaufen müssen, die vielleicht gar nicht so ganz optimal sind, wenn sich das irgendwie verschlechtert, würdest du dann den Case nochmal überdenken? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was auch deinen persönlichen Investment Case so ein bisschen betrifft.
Ja, also ich persönlich glaube, dass es eine attraktive Investitionsgelegenheit ist, vor allen Dingen im Verhältnis zu den geringen Risiken, die man beispielsweise an der schon besprochenen soliden Bilanz oder der permanent hohen Vermietungsquote, einfach der Historie, was auch Dividendenzahlungen angeht, und den typischerweise geringen Kursschwankungen festmachen kann. Es ist einfach ein sehr werthaltiges Portfolio. Wenn wir jetzt auf die Chancenseite blicken, das schon angesprochen, jeden Monat quasi ein 0,5% wird ausgeschüttet, ist natürlich mathematisch egal, ob die das einmal im Jahr 6%, einmal im Quartal 1,5% oder einmal im Monat 0,5% machen. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass die Dividende verdient wird und das wird sie. Aktuell liegt die AFFO-Rendite, also das, was sie sich an Dividende leisten könnten, die liegt bei etwas über 8%, die tatsächliche Dividende bei 6%. Daraus ergibt sich dann eine Ausschüttungsquote von etwa 75% des AFFOs und die ist sogar deutlich niedriger, als sie in der Vergangenheit schon war. Vor Corona-Krise, also zwischen Finanzkrise und Corona-Krise, war die typischerweise bei 90%. Das heißt, das Unternehmen hat die Dividende in den letzten Jahren nicht so stark angehoben, wie die Ertragskraft gestiegen ist. Deswegen gibt es hier aktuell also noch einen besonderen Puffer und eigentlich könnte sich Realty Income noch etwas höhere Dividenden leisten. Die Mittel werden dann aber einfach in der Kasse einbehalten, um eben damit weitere Zukäufe zu finanzieren, was dann wieder das künftige Dividendenwachstum antreibt. Ja, wie sieht mein Investment Case aus? Das sieht so aus, dass ich eben hier einen Sparplan gestartet habe nach der Veröffentlichung des Artikels auf dem Abilitato-Blog. Das müsste im Jahr November 2023 gewesen sein. Der läuft jetzt jeden Monat. Jeden Monat erhöht sich meine Position. Ich habe mich hier, und das ist eine Besonderheit, ganz bewusst gegen einen Einzelkauf und für den Sparplan entschieden, weil, und das muss man auch wissen, Realty Income ist für viele Anleger eine Art Anleihenersatz. Natürlich ist es keine Anleihe, sondern eine Aktie, an der wir uns beteiligen. Aber ganz viele Punkte ähneln dem einer Anleihe. Zum Beispiel fließt bei Realty Income mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fließen da jeden Monat 300 bis 400 Millionen Mieteinnahmen zu. Ja, da gibt es auch in der Vergangenheit keinen Abriss, dass das plötzlich massiv zusammengebrochen ist, sondern es ist sehr stabil, wie also der Gesellschaft der Cashflow zufließt. Da die Bilanz auch solide aussieht, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass sie dann diese Ausschüttungen, die werden ja auch verdient, die Dividenden, dass sie die auch in der Zukunft fortführen können und weiter erhöhen können. Und deswegen ist es für mich schon eine interessante Angelegenheit. Neben der Dividende gibt es ja auch noch ein Wachstum der Ertragskraft. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einem ja privaten Vermieter. Der hat halt zum einen natürlich auch den Teil der Mieteinnahmen, der ihm ja zur Verfügung steht. Ein Teil muss man ja auch einbehalten für Instandhaltung und so bei einer privaten Kapitalanlage in einer Wohnung beispielsweise. Aber den anderen Teil, den kann man sich eben ausschütten. Das ist bei Realty Income die Dividende. Und ja, als zweiten Wert, Steigerungsfaktor, gibt es halt das Ertragswachstum. Also wieder unser Beispiel des privaten Vermieters. Der kann zum Beispiel die Wohnung 10 Jahre in Bestand halten und dann immer mal wieder eine kleine Mieterhöhung durchführen. Und dann hat er vielleicht nach 10 Jahren eine 20% oder 30% höhere Miete. Und wenn er dann die Wohnung wieder zum gleichen Mietfaktor verkauft, wie er sie gekauft hat, hat er dann natürlich zum Verkaufszeitpunkt auch noch eine zusätzliche Wertsteigerung, weil der Verkaufserlös eben höher ist als der damalige Kaufpreis. Und so ist es bei Realty Income auch, wenn es der Gesellschaft gelingt, den AFFO je Aktie und auch die Dividende je Aktie weiter zu steigern, dann wird sich vermutlich irgendwann das auch in einer Kurssteigerung bemerkbar machen. Kann man natürlich nicht prognostizieren, trifft auch nicht jedes Jahr zu, weil es da noch andere Faktoren gibt, die die Kursentwicklung beeinflussen. Aber wenn man sich mal einen langfristigen Durchschnitt anschaut, sieht man, dass Realty Income immer zu einer gewissen Dividendenrendite und zu einem gewissen, das ist jetzt das KGV-Pendant, AFFO-Multiple, gehandelt wird. Ja, und deswegen, in der Vergangenheit haben sie es geschafft, die Ertragskraft um 5% pro Jahr zu steigern. Das kommt dann noch zur Dividende obendrauf. Weil die Firma jetzt so groß geworden ist, würde ich für die Zukunft mit etwas geringeren Wachstumsraten aus diesen Neuakquisitionen rechnen, vielleicht mit 3 oder 4%. Ja, und wenn man das jetzt addiert, 6% Dividende plus vielleicht 4% Wachstum, hat man hier eigentlich ja eine Renditeerwartung von 10%. Das Ganze wird natürlich in einzelnen Jahren, je nachdem, ob die Zinsen hoch oder runter gehen, verzerrt. Aber wenn man mal einen Investment Case auf 10 oder 20 Jahre aufbaut, ist das wahrscheinlich das Niveau, was etwa rauskommen kann. Und das für ein so solides Unternehmen ist aus meiner Sicht eine attraktive Geschichte. Und es ist natürlich auch ein Wertpapier, wo es für Kapitalanleger laufende Rückzahlungen gibt, die dann eben wieder verwendet werden können, für was auch immer man die verwenden möchte.
10% für solch einen defensiven Wert, sicher eine sehr, sehr gute Prognose. Die kürzlich vorgelegten Zahlen im Februar, die wurden ja von der Börse nicht ganz so gut aufgenommen. Da waren die Gewinnschätzungen ein bisschen höher, als letztendlich der Gewinn ausfiel. Das Unternehmen hat das vor allem mit gestiegenen Instandhaltungskosten begründet, die aber jetzt vor allem eher temporär sind oder der Anstieg halt, der starke Anstieg temporär. und das jetzt als überhaupt gar kein Problem betitelt, gehst du damit und sagst auch, okay, das war jetzt eher so eine einmalige Sache mit dem starken Kostenanstieg und das ist jetzt mittelfristig gar kein Problem? Oder wie ist deine Meinung zu den aktuellen Zahlen?
Ja, also eigentlich ist die Kennzahlenentwicklung super langweilig bei Realty Income im positiven Sinne. Es gibt natürlich immer verzerrende Effekte. Wir hatten das ja schon erwähnt. Sie sind jetzt auch dazu übergegangen, was sie früher nicht gemacht haben oder nicht oft gemacht haben, solche Wettbewerber zu übernehmen. Dann übernehmen sie natürlich auch die Verschuldung der Wettbewerber und teilweise auch Objekte, die nicht zu ihrer eigenen Investmentstrategie passen, zum Beispiel Büroobjekte. Und was Realty Income dann aber immer wieder macht, ist, dann machen sie eine Abspaltung für genau diesen Büroanteil, um den wieder draußen zu haben, damit das Portfolio der Qualität und dem Segment entspricht, mit dem Realty Income groß geworden ist und nicht verwässert wird durch immer neue Geschäftsmodelle. Ja. Und solche Transaktionen, wenn da was abgespalten wird oder wenn eine größere Übernahme gestemmt wird, gibt es manchmal Gebühren für die Investmentbanker. Die Managementvergütung ist natürlich auch variabel, das kann auch Einflüsse haben. Also, dass es da immer mal wieder eine Schwankung nach oben, nach unten gibt, das ist ganz normal, das ist Teil des Geschäftsmodells. Insgesamt ist die Kostenstruktur von Realty Income super schlank und super gering. Und insofern mache ich mir da jetzt gar keine Gedanken, auch immer, ob diese AFFO-Prognose für das jeweilige nächste Quartal oder das laufende Jahr 2 Cent höher, 2 Cent niedriger ist. Für mich ist das so eine Art Lärm, so eine Art Rauschen, die davon ablenkt, wo das Unternehmen in 10 Jahren stehen könnte. Und ich glaube, darauf sollte man sich eben fokussieren, wenn man langfristiger Anleger ist.
Ich finde generell deinen Ansatz ja ziemlich cool, sich da eher als Unternehmer zu sehen und den Aktienkurs gar nicht so sehr zu betrachten. Finde ich, ist da jetzt ein gutes Beispiel, auch wie du es begründet hast. Und generell, wenn ich jetzt die Nachrichten nehme, die wir bekommen, da geht es fast immer um den Aktienkurs. Und diese Denkweise als Unternehmer ist da so selten vertreten, wo ich dann eine Rückfrage stelle, okay, was hat sich denn fundamental überhaupt geändert seit dem Zeitpunkt, dass du gekauft hast? Sind die aktuellen Medienschlagzeilen vielleicht Schlagzeilen, die dein Unternehmen nur zum Teil oder gar nicht betreffen? Und deshalb deine Denkweise ist auf jeden Fall cool und mit der kann man langfristig, denke ich, schon sehr, sehr weit kommen. Ansonsten, mit Realty Income wäre ich jetzt durch und hätte noch ein paar allgemeine User-Fragen. Deshalb die Frage, bevor ich zu den allgemeinen Fragen komme, möchtest du zu Realty Income noch was ergänzen, was jetzt noch auf jeden Fall wichtig zu wissen ist, was wir jetzt bisher noch nicht erwähnt haben?
Ja, wenn ich darf, würde ich die Chance nutzen, einerseits noch kurz auf ein paar Risiken aufmerksam zu machen. Und zum anderen auch zu erklären, was aus meiner Sicht eben der relevante Faktor ist für die Kursentwicklung. Ich hatte ja im November 2023 meinen Artikel veröffentlicht, da stand die Aktie bei $51, dann ging es innerhalb weniger Wochen auf $60 hoch, jetzt stehen wir wieder bei $52, also wer den Podcast jetzt anhört, hat vielleicht einen ganz guten Zeitpunkt erwischt. Das liegt im Wesentlichen, also das ist halt ein Spielball der langfristigen Zinsentwicklung in den USA, ja, weil ich habe schon versucht zu erklären, Investoren können ja immer zwischen vielen Anlagemöglichkeiten auswählen. Und man muss immer die Attraktivität vergleichen. Und die Standardanlagemöglichkeit ist halt die 10-jährige Staatsanleihe. Das ist ein riesiger Markt, das ist ein sehr liquider Markt. Und auch wenn die Staatsverschuldung enorm ansteigt in den USA und ein sehr hohes Niveau erreicht hat, so ist es halt immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt und hat insgesamt noch ein sehr gutes Rating. Und da ist halt Folgendes passiert, dass wir gegenüber der Vor-Corona-Zeit, da hatten wir ja eine Nullzinsphase auch in den USA, eher aber im kurzfristigen Bereich, die langfristigen 10-jährigen US-Anleihen waren bei etwa 2%. Und jetzt aktuell stehen wir halt bei 4,3%, das heißt, da gab es jetzt eine deutliche Verschiebung nach oben, das heißt, die alternative Geldanlage, die sichere in der langfristigen Staatsanleihe, ist halt deutlich attraktiver geworden, weil man nicht mehr 2% bekommt, sondern 4,3%. Bei den kurzfristigen US-Staatsanleihen bekommt man sogar über 5% aktuell. Und wenn natürlich deine vergleichbare Anlage mit sehr geringen Risiken viel attraktiver geworden ist, dann muss natürlich auch die Realty Income Investitionsalternative attraktiver werden. Und das gelingt halt nur dadurch, indem der Kurs sinkt, damit das Bewertungsniveau sinkt und die Dividendenrendite steigt. Und das ist auch der Grund, weshalb die Aktie jetzt aktuell 35% unter dem Allzeithoch notiert, weil halt diese Nullzinsen ausgepreist worden sind und das neue höhere Zinsniveau in den Kursen berücksichtigt wurde. Dadurch ist auch die Dividendenrendite, die war früher meistens bei 3-4%, ist jetzt auf 6% gestiegen, damit wir wieder diesen Aufschlag gegenüber der Staatsanleihe von etwa 2 Prozentpunkten haben. Und davon würde ich also jetzt die Kursentwicklung, die kurzfristige und mittelfristige Kursentwicklung, wird viel stärker davon abhängen, was mit dieser 10-jährigen US-Staatsanleihe passiert, ob da der Zins runtergeht. Dann würde die Realty-Income-Aktie wahrscheinlich ja beflügelt werden. Wenn die seitwärts läuft, kann man wahrscheinlich nicht allzu viel Rendite außer der Dividende erwarten. Und wenn die Rendite, die langfristigen Renditen für US-Staatsanleihen sogar nochmal steigen, dann würde die Realty Income Aktie vermutlich nochmal ja eins auf den Deckel bekommen und würde nochmal etwas tiefer gepreist werden. Und das ist also hier sozusagen der größte Beeinflussungsfaktor. Es gibt halt ansonsten noch das Risiko, dass, das hatten wir schon angesprochen, die Portfolioqualität mittel- und langfristig sinken könnte, aber da halt jedes Jahr nur ein kleiner Teil im Verhältnis zu dem, was man schon hat, als Portfolio hinzugekauft wird, ist das jetzt nichts, was sich sofort bemerkbar macht. Da muss man eher über die Jahre hinweg schauen, wie sich die Kennzahlen verändern. Und als letztes Risiko, ich glaube, das wird unterschätzt von vielen Privatanlegern, haben wir halt immer eine Verschiebung des Währungspaars Euro-Dollar. Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, auch wenn sie jetzt ein bisschen nach Europa gegangen sind, wird das allermeiste Geld in den USA verdient. Und wenn also der Dollar abwerten sollte, man sich aber jetzt schon an Realty Income beteiligt hat, bekommt man natürlich bei einem identischen Dollarkurs und auch bei einem identischen Dollarbetrag an Dividende weniger in Euro heraus. Also wenn zum Beispiel der Euro 10 oder 20% aufwerten würde gegenüber dem Dollar, würde sich halt erst einmal ein Buchverlust ergeben und die Dividenden in Euro gerechnet würden auch entsprechend zurückgehen. Ganz langfristig haben sich Euro-Dollar aber recht zeitwärts entwickelt. Das heißt, das wären dann wahrscheinlich eher temporäre Geschichten. Und das ist halt auch nochmal einer der Gründe, warum ich hier auf den Sparplan gehe, weil ich eben keine Ahnung habe, wo sich jetzt genau das Zinsniveau einpendelt. Ich glaube, wir haben eigentlich ein recht faires Niveau von 4-5% bei den langfristigen Anleihen. Weil wenn man annimmt, dass die USA 3% Inflation pro Jahr haben in den nächsten 10 Jahren und vielleicht um 2% pro Jahr wachsen, da müsste die langfristige die Staatsanleihe bei etwa 5% notieren. Aktuell notieren wir bei 4,3. Da sind wir also recht nahe dran. Und ich möchte natürlich halt auch diese Dollar-Euro-Dollar-Schwankung glätten. Und deshalb läuft mein Sparplan in die Realty-Income-Aktie, das ist zumindest der aktuelle Plan, läuft jetzt mal 5 Jahre. Und dann werde ich über diese 5 Jahre halt einen Mischkurs bekommen, was Euro-Dollar angeht, was Zinsniveau angeht und so hoffentlich dann ein ja monatliches Dividendeneinkommen mir eben aufbauen über die Zeit. Und das ist da mein Plan und damit wäre ich jetzt dann auch fertig bei Realty Income und hoffe, dass ich da einen kleinen Einblick geben konnte für die Zuhörer.
An dieser Stelle ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite, um euch den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Es geht um Freedom24, einen Anbieter, der euch derzeit unglaublich attraktive Zinsen bietet. 3,9% aufs Tagesgeld, aber auch mehr als 5% aufs Festgeld. Je nachdem, in welcher Währung ihr anlegt, kann es sogar 6% und mehr sein. Dazu habt ihr hier auch günstige Konditionen für Aktien und ETFs und diverse verschiedene Börsenplätze. Schaut euch den Link in den Shownotes an, darüber kommt ihr direkt zu Freedom24. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Perfekte Überleitung zum allgemeinen Teil, weil du ja jetzt nicht nur noch Dinge zu Realty Income gesagt hast, sondern auch ein Streif über die Makroökonomie, die ja auch sonst, wenn man in Aktien anlegt, sehr, sehr wichtig ist. Das Währungsrisiko sollte man immer auf dem Schirm haben und auch die Anreize, die eine Aktie kurzfristig hat, zu fallen oder zu steigen, definitiv, weil das zieht auch die Verunsicherung dann raus und schärft den langfristigen Blick. Deshalb sicher nochmal für den einen oder anderen sehr, sehr interessant zu hören, was diese Themen angeht. Und wird dann gern als nächstes mit der Frage anknüpfen. Du hast jetzt schon einige Punkte genannt, worauf du bei Dividendenwerten achtest, jetzt am konkreten Beispiel Realty Income. Eine Frage war nämlich, wie finde ich die besten Dividendenaktien, worauf muss ich achten? Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Punkte nennen, die jetzt bei Realty Income weniger Relevanz haben, wegen diesem Spezialfall, aber ansonsten bei der Bewertung und vor dem Kauf von Dividendenaktien sehr wichtig sind.
Ja, also zuerst mal würde ich empfehlen, den Fokus von der Dividende wegzunehmen. Denn was bei einer Anlage zählt, ist halt die Gesamtrendite und das Ergebnis aus Kurs, Gewinn und Dividende zusammengerechnet. Ja, und die sollte immer optimal sein im Verhältnis zu den Risiken. Das heißt, wer nur schaut, welche Gesellschaft haben gerade hohe Dividendenrenditen oder zahlen im April ihre Dividende aus oder im August, weil da noch gar nichts auf dem Konto eingeht, ich glaube, das ist sehr gefährlich und führt nicht unbedingt dazu, dass man am Ende ein besseres Depot und ein gutes Anlageergebnis hat. Sondern im Vordergrund sollte immer das Unternehmen stehen, an dem man sich beteiligt. Und das sind das halt die üblichen Themen. Mir ist es sehr wichtig, dass es einen Track-Record gibt. Also gerade diese Börsengänge sind immer sehr kritisch zu sehen, weil wir einfach keine Historie haben und nicht wissen, wie sich das Geschäftsmodell in Krisen verhält. Ja, und das wird natürlich auch immer aufgehübscht, aufpoliert, mit vielen positiven Stories versehen oder irgendwie ist da jetzt noch KI mit dabei natürlich. Wer gerade an die Börse geht, dann wird da immer noch irgendein KI-Projekt erklärt. Aber ob das sich dann wirklich später so auszahlt, wie man das jetzt aktuell prognostiziert, steht halt in den Sternen. Ja, die Branchenentwicklung, auf die Bilanz blicken, dass das nicht zum Bumerang wird in der nächsten Krise und sich auch mit der Bewertung beschäftigen, weil du kannst dir ja eines der besten Unternehmen der Welt kaufen. Wenn du dafür halt einen überhöhten Preis bezahlst, wird deine Rendite langfristig trotzdem ziemlich schlecht sein. Und ja, das könnte man jetzt sehr lange ausführen. Bei der Dividende im Speziellen würde ich halt darauf schauen, dass auch da ein Track-Record vorliegt, also einfach eine Vergangenheit, in der das Unternehmen bewiesen hat, dass es über den Konjunkturzyklus hinweg verlässlich zahlen kann, dass die Ausschüttungsquote auf Gewinn oder noch besser Free Cashflow nicht zu hoch ist, dass die Bilanz in Ordnung geht. Und gerade diese Riesendividenden sind immer ganz, ganz große Red Flags, wenn eine Gesellschaft irgendwie mehr als 5, 6, 7, 8% Dividendenrendite hat. Das bezieht sich in der Regel immer auf die zuletzt gezahlte Dividende. Und der Grund, warum die Aktie zu so einem hohen Dividendenrendite geht.
Okay, Jonathan, ich glaube, es gab gerade kurze Internetprobleme. Bei mir hat es ausgesetzt an dem Punkt, als du erklärt hast, dass hohe Dividenden sich immer auf die letzte Ausschüttung beziehen und dass das eben eher ein Risikowarnsignal ist, weil, und dann hast du bei mir ausgesetzt, vielleicht kannst du den Punkt gerade noch einmal wiederholen.
Na klar, also wir spielen ja, wenn wir Aktien kaufen und verkaufen, in einem Markt, in dem sehr informierte und sehr schlaue Leute auf der Gegenseite stehen. Und deswegen sollte man das eben sehr skeptisch sehen, wenn die Dividendenrendite zum Beispiel 8 oder 10% erreicht. Weil das bedeutet letztlich, dass ganz viele andere Marktteilnehmer sehr skeptisch den Zukunftsaussichten gegenüberstehen und halt erwarten, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Dividendenkürzung oder sogar Streichung gibt. Und wir alle kennen da ja x Beispiele, wenn ein Unternehmen dann so etwas verkündet, bricht der Kurs oftmals daraufhin direkt nochmal weiter ein. Und um diese Value Traps, also Fallen, zu vermeiden, ist es halt wichtig, je höher die Dividendenrendite ist, umso intensiver sich mit den Risiken und Gefahren des jeweiligen Unternehmens zu beschäftigen und es nicht also eine Art Sonderangebot oder Free Lunch zu sehen, sondern dann ganz, ganz, ganz genau seine Hausaufgaben zu machen.
Genau. Und für den, der sich jetzt fragt, Value Trap, was ist das denn? Das ist eben das, was der Jonathan erklärt hat. Wenn die Aktie sehr günstig scheint, aber es eben eine Falle gibt, die man selbst in dem Fall noch nicht bemerkt hat oder die Börse noch nicht in vollem Umfang bemerkt hat. Weitere allgemeine Frage von einem User. Jonathan, welche Aktie ist derzeit in deinem Depot am höchsten gewichtet und warum findest du die Aktie so attraktiv? Vielleicht ein paar Sätze dazu.
Ja, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich habe über 5 Werte, die bei mir relativ ähnlich gewichtet sind. Das hängt dann immer davon ab, wie sich der Kurs an dem Tag gerade entwickelt oder in der Woche. Eine der größten Positionen dürfte Italmobiliare sein. Das ist eine italienische Beteiligungsgesellschaft, eine Brand Building Company, die also aussichtsreiche mittelständische italienische Unternehmen übernimmt und die dann bei ihrem Wachstum und bei ihrer Entwicklung unterstützt und begleitet. Das ist keine Resterampe, wie man sie so oft bei Beteiligungsgesellschaften hat, sondern das sind wirklich hochwertige, tolle Unternehmen mit viel Potenzial, oftmals auch dem Gründer dahinter oder einer langen Historie. Und die habe ich mir eben irgendwann im Herbst 2023, nachdem ich sie auf dem Abilitato-Blog vorgestellt habe, ins Depot gekauft, mehrmals nachgekauft und jetzt ist da der Kurs eben in einem halben Jahr um 40-50% schon gestiegen, wodurch dann natürlich die Gewichtung sich auch nochmal erhöht hat. Das alles ist aber aus meiner Sicht auch mit einer sehr guten fundamentalen Entwicklung untermauert oder darauf zurückzuführen. Und den zweiten Teil der Frage, vielleicht kannst du den nochmal wiederholen, Lukas. Also welche ist die größte Position? Und dann ging es weiter mit, warum ist es die größte Position? Oder?
Genau, das hast du in 3, 4, 5 Sätzen eigentlich super erklärt, weil wir können natürlich jetzt nicht im Detail
okay, nee, dann passt das.
Reden, sonst ja. Ufert das natürlich völlig aus. Und da geht es also mehr um eine Nennung. Aber da du jetzt gesagt hast, etwa 5 Aktien gleich, bevor ich dann diverse böse Nachrichten bekomme, warum ich nach den anderen 4 nicht gefragt habe, muss das natürlich jetzt sein, zumindest die anderen 4 ganz kurz zu nennen.
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt und ich musste mich gerade schnell ins Depot einloggen, lieber Lukas, weil ich schaue da tatsächlich gar nicht so oft drauf, also einmal im Monat. Und das ist ja auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie schon angesprochen. Weitere große Position in meinem Depot ist der französische Segelboot- und Motorboothersteller Beneteau. Die Hotelkette LS Invest, das ist aber eine Spezialsituation mit geringer Liquidität und da muss man also ganz genau seine Hausaufgaben machen, bevor man sich da reinwagt in dieses Gewässer. Dann bin ich investiert bei der Quirin Privatbank. Das ist eine Honorarberatungsbank, die auch einen Robo-Advisor betreibt, nämlich Quirion. Und ich habe auch noch eine recht große Position an der EQS Group, ein Softwareunternehmen, das aus Deutschland kommt, das jetzt sich allerdings gerade in einer Squeeze-Out-Phase befindet. Ich bin da schon seit einigen Jahren dabei und werde da dann wohl rausgedrückt werden. Und genau, was machen die für Produkte? Die stellen unter anderem Whistleblower-Software her, die halt benötigt wird, wenn da Mitarbeiter in einem Unternehmen einen Regelverstoß bemerken, zum Beispiel, dass irgendeine Bestechung geschieht, dann können sie das halt über diese Software anonym melden und so kann dann ein Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung des Unternehmens halt diese ganzen Meldungen anschauen, analysieren, Reports erstellen, aber natürlich dann auch Ermittlungen starten und das ist halt ein sogenanntes RegTech-Unternehmen, also regulatorische Technologie, die natürlich bei dieser ganzen Gesetzeslawinen, die von der Europäischen Union ja immer über die Unternehmen ausgekippt werden, eben halt davon profitiert, dass dann diese ganzen Vorschriften auch wieder möglichst effizient und natürlich auch regelkonform eingehalten werden können. Und dafür stellt das Unternehmen eben Software her.
Die Beantwortung der Frage hat vor allem zwei Dinge gezeigt. Zum einen, weil du sagst, wir haben dich auf dem falschen Fuß erwischt. Unser Credo-Podcast soll ja vor allem sein, spontaner Austausch. Man sitzt irgendwo, man redet miteinander beim Kaffee, bei einem Kaltgetränk und keine vorher abgesprochenen Fragen. Natürlich grob das Thema, aber keine Fragen. Deshalb kommt das eben mal vor, dass ich eine Frage stelle und der andere kurz das gucken muss. Aber genau das finde ich mega cool und sympathisch. Und deshalb cool, dass du es so dazu gesagt hast. Und die andere Sache, quasi eine super indirekte Werbung auch für deinen Abilitato-Blog. Denn es zeigt, du investierst nicht in die Aktien, die jeder kennt. Ich habe jetzt auch nicht alle Aktien gekannt. Und ich denke, den meisten Usern, die dich vor allem nicht so gut kennen, wird so gehen. Deshalb mal auf deinem Blog vorbeizusehen, sicher eine interessante Sache. Da lernt man immer neue Aktien kennen. Nächste Frage, ebenfalls von einem User. Was hältst du aktuell von Ölaktien?
Die Antwort ist gar nicht so sehr auf aktuell bezogen. Ich glaube generell, das konnte man jetzt auch im Aktionärsbrief von Buffett nachlesen, also den für das Jahr 2023 findet ihr auf der Website seiner Investmentgesellschaft. Er hat ja eine sehr große Position in Occidental Petroleum aufgebaut. Das ist ein US-Öl- und Gasunternehmen. Dem gehören da, glaube ich, jetzt knapp ein Drittel der Anteile. Das ist schon eine ganz große Position. Bei Chevron ist er auch noch dabei. Und das zeigt, dass also hier der erfolgreichste Investor aller Zeiten durchaus attraktive Investitionsmöglichkeiten sieht. Er hat Occidental Petroleum auch begründet, eben zum einen mit der Aussage, dass da viele Reserven in den USA liegen, also dass halt geopolitisch ein sehr stabiler und wertvoller Ort ist, wo die Reserven lagern. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium. Zum anderen, dass das Unternehmen sehr gut geführt ist, also darauf würde ich auch schauen, dass diese Break-Even-Kosten möglichst gering sind, dass man auch in Phasen geringerer Ölpreise immer noch Geld verdient, dass die Bilanz solide ist, die wird auch durch die hohe Ertragskraft zügig repariert und entschuldet bei Occidental Petroleum. Und dann, worauf muss man noch schauen? Ja, am Ende auf die Bewertung. Die Bewertung hängt ein Stück weit davon ab, was für einen Ölpreis man annimmt in den nächsten Jahren, weil man muss sich die Gesellschaften immer so vorstellen, dass die ein Break-Even-Level haben, also was es ihnen halt kostet, ein Barrel oder ein Liter Öl zu fördern. Und demgegenüber steht natürlich dann der Weltmarktpreis und da hängt sozusagen die Ertragskraft und damit auch der Wert dieser Ölgesellschaften extrem stark davon ab, von was für einem Ölpreis man in den nächsten 5 bis 10 Jahren ausgeht. Aktuell stehen wir ja bei etwa $85 pro Barrel. Wenn der Ölpreis auf diesem Niveau etwa bleibt, in der 80er-Dollar-Range, dann dürften die meisten Ölaktien ein sehr, sehr gutes Investment sein. Natürlich, wenn die Bäume da nicht in den Himmel wachsen, aber das sind extrem cash-generierende Gesellschaften mit noch sehr geringen Multiples. Wenn man ein bisschen die Angst hat, dass der Ölpreis auch mal wieder sinken könnte auf 70, 60, vielleicht 50 Dollar, weil zum Beispiel die Weltwirtschaft schwächelt, dann würde es sehr wahrscheinlich sein, dass die Ölaktien auch nochmal nachgeben und dann nochmal preiswerter gekauft werden können. Na, das ist hier so ein bisschen die Frage. Also ich bin aktuell nur in Occidental Petroleum investiert, allerdings auch mit einer Schnupperposition. Ich habe da noch kein volles Research gemacht, aber das ist eines meiner Projekte für dieses Jahr, auf dem Abilitato-Blog da mal einige vorzustellen, die miteinander zu vergleichen und auch so ein bisschen für mich ja herauszurechnen, ab welchem oder was für ein Ölpreisniveau gebraucht wird, damit es eine gute Investition ist. Ja, und ich denke insgesamt, dass es schon attraktiv bewertete Titel sind, aber man hat durchaus auch eine ja zyklische Komponente drin, also die werden auch Schwankungen haben. Aber wenn man sich ja die Ertragsstärke der Firmen anschaut, das ist halt schon beeindruckend.
Ja, in den letzten Jahren auch keine beliebten Aktien, waren vor längerer Zeit mit diversen hohen Multiples gehandelt, aktuell überhaupt nicht. Und ja, auch wenn es da mit Sicherheit auch Gründe dafür gibt, jetzt auf der politischen Seite, finde ich es immer interessant, sich Aktien anzusehen, die aktuell überhaupt nicht in Mode sind. Nach Ölaktien fragt uns kaum jemand. Ich habe die Frage auch gepickt, es hat nur einer gefragt, aber einfach da, um die Komponente mit reinzunehmen, egal ob das jetzt China ist, Öl oder andere Dinge, die Sachen zu nehmen, über die aktuell nicht jeder spricht, wie zum Beispiel KI, hast du ja eben schon angesprochen, das ist, denke ich, langfristig immer eine sehr, sehr gute Sache.
Absolut richtig. Vielleicht darf ich da nochmal kurz reinspringen, weil das ist enorm wichtig. Anleger sollten es vermeiden, immer den, wie sagt man da, den Schweinen, die gerade durchs Dorf getrieben werden, denen hinterher zu rennen. Weil wenn man sich mal anschaut, was waren denn die Wellen der letzten Jahre? Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Wasserstoffwelle, ging fürchterlich in die Hose. Wir hatten mal eine Cannabiswelle, ging fürchterlich in die Hose. Wir hatten eine 3D-Druckwelle, ging auch fürchterlich in die Hose. Wir hatten dann mal diese Affenbilder, diese NFTs, auch da ging es wieder zurück. Und so gibt es also immer fast, du kannst fast die Uhr danach stellen, immer wieder ein neues Thema, wo dann Firmen wie aus dem Nichts nach oben steigen und diese sehr stark nach oben ziehenden Kurse locken Anleger an. Dann werden Stories geschrieben von den Medien, wie viel Wachstumspotenzial da vorhanden ist, wenn dieses und jenes passiert. Und das Problem ist halt, dass Privatanleger dann oftmals nicht am Anfang eines solchen Trends dabei sind, sondern ganz am Ende der Verwertungskette, wenn alles schon längst eingepreist ist und die Hoffnung sogar viel größer sind als das, was dann später geliefert wird. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr, sehr gute und lohnende Übung, genau das Gegenteil zu machen, nämlich zu schauen, was ist überhaupt nicht im Fokus. Was ist komplett vergessen? Wo sind die Bewertungen stark zurückgegangen? Aber es wird trotzdem weiter viel Geld verdient. Ja, und ich glaube, dass man mit so einer Strategie bessere Renditen erzielen kann, wie eben immer dem aktuellen Hype hinterher zu rennen. Auch wenn sich die ganze Medienwelt immer nur darum dreht und die Schlagzeilen macht und jeder darüber spricht. Aber sich bewusst dann zu sagen, nee, jetzt ist mir das zu heiß oder zu beliebt, ich schaue mich lieber woanders um. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Strategie.
Ja, kann ich aus meiner persönlichen Sicht zu 100% alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und daran anknüpfend würde ich dann gern auch die letzte Frage, denn wir sind auch zeitlich jetzt so langsam am Ende angelangt. Die passt da wunderbar dazu, denn die Frage war, deine Top-Tipps für den langfristigen Erfolg an der Börse, denn da hast du jetzt schon verschiedene Dinge genannt über die Folge. Jetzt zuletzt ja, gerade in der letzten Frage ja auch was dazu. Fällt dir da vielleicht noch was ein, was du da gerne ergänzen würdest? Noch ein guter Tipp für das langfristige Anlegen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben.
Ja, das wäre jetzt ein eigener Podcast. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass ich, und ich glaube, das ist so ja einer der Hauptgründe, weshalb die Performance nicht so gut ist, wie sich das viele wünschen. Man muss sich erst einmal als Privatanleger bewusst werden, wo man überhaupt hin möchte finanziell. Also was sind meine finanziellen Ziele? Und wenn man da ein klares Bild hat, nicht nur zu sagen, zum Beispiel Vermögensaufbau oder unabhängiger werden, sondern am besten ein Betrag und ein Jahr und auch, warum man dieses Ziel erreichen möchte. Und dann überlegt man sich, mit welcher Strategie kann ich dieses finanzielle Ziel bestmöglich erreichen. Nicht schnellstmöglich und dann im Jahr, bevor es eigentlich soweit ist, kommt der minus 100% Verlust, weil dann ist man zurück auf losgegangen, sondern wirklich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, eine sinnvolle Strategie, um eben die eigenen Ziele zu erreichen. Und die schreibt man sich am besten nieder. Auf einer halben Seite druckt die sich aus, irgendwo hängt die sich hinter den Laptop an die Wand und dann schaut man bei jeder Investition einmal auf diesen Zettel und prüft, passt das eigentlich zu dem, was ich erreichen möchte als Privatanleger oder passt das gar nicht zu dem, Und ich bin jetzt nur damit in Berührung gekommen, weil es mal wieder in 10 Medien auf der Schlagzeile auf Seite Nummer 1 stand. Ja, also ich glaube, das ist somit eines der größten Learnings, dass Anleger mehr Zeit damit verbringen sollten, wohin sie eigentlich reisen möchten finanziell, wie sie dahin kommen, sich dann Kriterien überlegen. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Aspekte. Ich nenne jetzt nur einen, zum Beispiel eben die Diversifikation, um zu vermeiden, dass sie dann, auch wenn etwas dreimal hintereinander gut geht, ja, mit der Hälfte des Depots beim vierten Mal dann Totalverlust erleiden und dann ist es halt so mühsam, wieder sich zurückzuarbeiten. Und deswegen ist zum Beispiel eine gute Diversifikation halt absolut überlebenswichtig, wenn man wirklich ja große Ziele hat und die dann auch tatsächlich erreichen will. Und das ist auch der Grund, so schließen wir jetzt den Kreis, weshalb ich dir gerade sofort nennen konnte, welche 5 Aktien die größten sind, denn ich habe halt nicht einen Wert, der zum Beispiel dreimal so groß ist wie die zweitgrößte Position, sondern da liegen dann einige recht nah beieinander, damit ich eben nicht abhängig werde von einem einzelnen Manager, einer einzelnen Firma, einem einzelnen Produkt, sondern eben das Ganze so ein bisschen diversifizierter machen kann und hoffentlich damit auch nicht zu weit zurückgeworfen werde in Zukunft.
Super Worte, ist bei mir übrigens ganz genauso, auch in meinem Depot. Müsste ich gucken oder muss da zuletzt geguckt haben, ist bei mir auch so, dass jetzt ganz aktuell die Münchner Rück die größte Position ist, aber nicht, weil die dreimal so groß wie die anderen, sondern einfach, weil die jetzt zuletzt gut gelaufen ist und da einigen, die größer gewichtet sind, eben jetzt an der Spitze steht, ist bei mir genau das Gleiche. Und um noch einen Satz hinzuzufügen, ich glaube, die meisten überschätzen sich auch, was sie an Schwankungen aushalten und deshalb ist einfach die Diversifizierung da mega, mega wichtig. Und sollte auch in Phasen wie aktuell, wo es ja auch eher nochmal sehr gut läuft und dann eben auch vor allem die Super-Risiko-Stocks gut laufen, sollte man dran denken, wenn mal die ganze Börse 20-30% einbricht, ob man das dann aushält, wenn das eigene Depot deutlich mehr noch einbricht, als es die großen Indizes.
Ja, super, kann ich nichts hinzufügen.
Perfekt, Jonathan. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit. War wieder sehr interessant. Viel Erfolg dir bei all deinen Projekten und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne doch. Und ja, auch viel Erfolg an alle Zuhörer und danke nochmals für die Einladung, Lukas.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.